ich nur, wenn die so gut war, Anne, dann schiebe ich noch eine Frage hinterher. Und wie mache ich das dann erst mit dem Liegenschaftszinssatz?
Bei den Mieten ist es tatsächlich so, das ist ganz abenteuerlich in Gera, aber eigentlich nicht abenteuerlich. Es gibt einen Mietspiegel, der per...
Was war denn das für eine... Also das ist abenteuerlich, aber eigentlich nicht abenteuerlich, weil es gibt einen Mietspiegel.
Das ist abenteuerlich in Beantwortung deiner Frage, weil ich kann antworten, aber so abenteuerlich ist es tatsächlich eigentlich gar nicht, weil es gibt einen Mietspiegel, hey. Und dieser Mietspiegel sagt im Intro Folgendes, dass, verstehe ich zwar nicht ganz, aber naja, die Lage innerhalb Geras keine Rolle spielt, tatsächlich. Und zwar ist der Mietspiegel so herbeigeführt, dass du Basiswerte hast für die Baujahre und für die Größen der Wohnungen. Und dann hast du wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende Bedingungen, sage ich jetzt mal. Da gibt es einmal die in der Ausstattung für die Wohnung und einmal die für die Lage selbst. Und die habe ich mir hergenommen und habe tatsächlich mit diesem Mietspiegel eine, meiner Meinung nach, für die Stadt Gera erzielbare, marktübliche Miete berechnet. Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen Montagmorgen mit einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Wir freuen uns total, dass ihr da seid. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir haben heute ein ganz, ganz, schauen wir mal, besonderes Thema für euch mitgebracht, das mich nämlich die letzte Woche ein wenig umgetrieben hat. Und wir hatten ja die Idee, uns allgemein ein wenig mehr Praxisfällen zu widmen. Und deswegen stochere ich jetzt immer schon so rum, was wir vielleicht Besonderes für euch mitbringen können. Und da wollen wir heute mal das Thema Verfahrenswahl machen.
Yay!
Toll. Ja, ne? Also würde ich auch sagen, heute tatsächlich nicht in Berlin, sondern wieder aus Gera und Stade. Patrick, zurückwirkend auf die letzte Woche. Wir hatten ja Cäsar-Seminar. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie es war.
Ja, das ist das Highlight. Da möchte ich auch jetzt schon mal ankündigen, dass das mein Highlight für die nächsten 3 Wochen sein wird. Also das war schon wirklich toll. Wir waren ja mit den beiden Jungs von ProArgument in Berlin im Beides und haben mit insgesamt, wie viel waren wir? 9, ne? 9 Leuten.
Wir waren 4, ja.
Ja, siehst du. Über das Thema Argumentieren, erfolgreich argumentieren, Manipulationen abwehren gesprochen. Und das waren paar wirklich sehr erkenntnisreiche Tage, das muss ich sagen. Das war schon echt gut.
Man achtet jetzt auch ganz anders auf dieses Thema. Ich habe es gestern schon mal erzählt, dieses Whataboutism, stelle ich gerade fest, wende ich sehr oft an. Das ist wahrscheinlich ein sehr schlechter Charakterzug.
Ich hatte auch einen kurzen Aha-Moment, als Doreen, Anne und Lisa festgestellt haben, dass ich angeblich irgendwie manipulativ reden würde.
Der Zahn ist mir schon beim Immomediator gezogen worden letztes Jahr, als ich festgestellt habe, was so für Argumentationstechnik auch mal in meine Richtung geht. Aber das ist ja nicht schlimm, weil du hast eine ganz, ganz große Stärke, finde ich, auch in der Lehre. Du, ja, ich weiß auch wieder nicht, gibt es schon auch einen fancy Fachbegriff für. Du weist nicht akut auf Fehler hin, sondern regst zum Nachdenken an. Das finde ich sehr, sehr gut. Also nach dem Motto, findest du denn wirklich, dass dieses Wegerecht wertbelastend ist? Und hier könnte man jetzt pass auf, Bogen zu unserem heutigen Thema. Findest du denn wirklich, dass es immer bei einem Einfamilienhaus ein Sachwertverfahren sein muss oder immer bei einer Eigentumswohnung zum Beispiel ein Vergleichswertverfahren? Und dem Thema wollen wir uns jetzt heute widmen, weil ich eine kleine Herausforderung hatte. Wir wurden von einem Kunden beauftragt, ein Vollgutachten über ein Wohnungseigentum zu schreiben, das er geerbt hat. So, das ist tatsächlich so, das ist nicht fürs Finanzamt gewesen, sondern halt Gerichtspotenzial innerhalb der Familie gehabt oder hat es immer noch höchstwahrscheinlich. Also wir liefern jetzt unseren Beitrag dazu. Und der Kunde
hatte schon... Potenzial.
Man weiß es nicht. Ich würde sagen, ich habe heute übrigens von einem anderen Gutachten von uns erfahren, dass die Gegenpartei damit gar nicht zufrieden war, was den Wert angeht. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Besonderes und etwas, worum man sich Sorgen machen muss. Was übrigens auch ich noch sehr schmerzlich lernen muss, tatsächlich diese gewisse Ablehnung zu erfahren gegen meine Person. Dafür weiß ich aber jetzt, wie ich Manipulation abwehre. So, besagter Kunde hatte das von seinem Opa geerbt. Und braucht jetzt dafür das Verkehrswertgutachten. Und jetzt sage ich es mal so. Gera ist durchaus eine Stadt, wo man attraktiv Wohneigentum erwerben kann und wo es auch für Kapitalanleger interessant ist, zu investieren.
Aha.
Kurzer Werbeblock.
Diese Aussage lässt kurz offen, für wen das attraktiv ist, aber das ist in Ordnung.
Ja, also für alle, die Leipzig leer gekauft haben, nein. Und dann gibt es aber durchaus auch Ecken in Gera, wo man sagt, da ist jetzt die Preisbildung doch relativ schwierig nachzuvollziehen, weil, wenn ich, es denkt euch jetzt Folgendes. Ihr habt ja alle in eurem Städtchen, wo ihr wohnt, so ein Randgebiet. Und von dem Randgebiet gibt es manchmal auch mal so ein Randgebiet, wo dann der Ortsname schon der Name der einzigen Straße ist, die durch das Örtchen führt. So. Und jetzt stellt euch in diesem Randgebiet des Randgebiets, wo, wie gesagt, die Straße der Ortsname ist, ganz hinten die erste Ecke vor. Da führt nicht mal mehr eine befestigte Straße hin. Das ist so ein Matschweg. Da fahrt ihr Ende Januar hin, wenn es schneit, das ist auch total schön. Da steht ein Zweifamilienhaus, das sicherlich ursprünglich mal vom Hausbauhersteller als Einfamilienhaus gedacht war, was aber jemand dann über kluge Gestaltungsspielräume zu einem Zweifamilienhaus umfunktioniert hat. So. Und dieses Häuschen hat dann eine Familie nach WEG geteilt und hat dann quasi eine Wohneinheit im Obergeschoss, also im Dachgeschoss, im Ausgebauten, und einem Erdgeschoss gebildet. So. Das Grundstück umfasst über 2000 Quadratmeter. Das ist also nicht ganz unerheblich. Typisches Einfamilienhaus, Randlage, Grundstück. So. Und wie gesagt, da gibt es jetzt Wohnungseigentum. Und unsere Aufgabe war es, genau diese Erdgeschosswohnung zu bewerten. Und dann bin ich hingegangen, wie ich natürlich fleißig gelernt habe, gesagt, guck mal, ob die Kaufpreissammlung irgendwas dazu bereithält. Weil ich tatsächlich noch ein Stück weit optimistisch war, weil dieses Randgebiet im Randgebiet in der Nähe eines Stadtteils war, wo ich sage, okay, da wird jetzt nicht so wenig transaktioniert, vielleicht können wir da ja irgendwas machen. Dann, du grinst, nein?
Ich war kurz weggenickt.
Mann, so, dann habe ich eine Kaufpreissammlung angefordert und turns out, 3 Kauffälle waren dann tatsächlich da. Und die waren auch nicht adaptierbar. Tatsächlich hat sogar der Mitarbeiter beim Gutachterausschuss gesagt, Frau Brackhoff, gucken Sie mal bitte, ob Sie was damit anfangen können. Ansonsten ziehe ich jetzt den Antrag zurück, denn das ist für Sie quasi kostenfrei. Davon gehe ich mal davon aus, dass das der Hintergrund war. Und dann konnte ich dann auch dem netten Mitarbeiter sagen, ja, nee, können Sie zurückziehen. Also hat keinen Sinn. Und jetzt stand ich natürlich vor dem Problem, okay, wie ich jetzt an die Sache rangehe und was tatsächlich so meine preisbildenden Mechanismen sind. Und dann bin ich natürlich auf unseren Paragraphen 6 in der Immowert vorgestoßen, der gesagt hat, dass halt, wenn ich mein Verfahren wähle, ich die Preisbildungsmechanismen prüfen muss und die Eignung der zur Verfügung stehenden Marktdaten. Das habe ich gemacht und bin dann tatsächlich beim Ertragswertverfahren gelandet. Jetzt Frage an dich, wie häufig kommt sowas vor? Wie kreativ muss man sein? Was war so das Besonderste, wo du sagst, okay, da musste ich mal so von dieser typischen Denkweise aus der Schule abweichen?
Also,
Oh, bitte.
Ja, also, warte, wo fange ich an? Grundsätzlich kannst du ja dich für ein Verfahren entscheiden, wie du magst. So, denn vor dem Herrgott und der Immowert V sind alle Wertermittlungsverfahren gleich. Übrigens ein neuer Spruch für Amen. Eine Tasse.
So. Ja, das ist geil.
Jetzt sollte man das ganze Jahr erstmal in einen Kontext bringen und mal sich die Immowert A zu Rate ziehen. Da steht dann sowas Poetisches drin, wenn es genug Vergleichsverfahren gibt, Vergleichsfaktoren gibt, sollte man das Vergleichswertverfahren angehen. Wenn man genug Mieten- und Liegenschaftszinssätze hat, sollte man das Ertragswertverfahren anwenden. Und wenn man genug Sachwertfaktoren und was weiß ich was hat, das Sachwertverfahren. So, das bringt uns an der Stelle nicht weiter, weil in dem Fall haben wir ja jetzt erstmal nix. So.
Nein, das stimmt nicht ganz, aber erzähl erstmal weiter.
Okay, also wir hatten zumindest keine Vergleichsfaktoren. Ja, das heißt, das Ganze war jetzt erstmal auf der Basis raus, weil wo ich nichts habe, kann ich nichts bewerten. Punkt, Punkt, Punkt. Da gäbe es noch Ausnahmen, aber so. Das heißt, es bleibt nach dem Ausschlussprinzip Sachwertverfahren, Ertragswertverfahren über. Jetzt ist es ja durchaus so, dass man möglicherweise auch ein Sachwertverfahren für eine Eigentumswohnung durchführen könnte. Wir haben hier aber keine klassische Eigentumswohnung, sondern wir haben hier eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus. Das heißt, man könnte schon darüber nachdenken, ob man nicht das Haus als Gesamtes bewertet und dann im Prinzip auf die anteilige Nutzung nachher den Wert abstellt. Ist nicht so unbedingt, ich sag mal, wenn ich zwei gleich große Wohnungen habe, trotzdem nicht 50-50, weil ich unten zum Beispiel eine Gartennutzung habe und so weiter und so fort. Kommt auch ein bisschen auf die Teilungserklärung an. Wäre aber grundsätzlich auch denkbar. Und dann habe ich ja das erfüllt, was im § 6 Absatz 1 im Immobilienwertv auch noch drin steht, nämlich, dass die üblichen Gepflogenheiten berücksichtigt werden, die zu einer Kaufpreisbildung führen, also die Kaufpreisbildungsmechanismen. Genauso richtig wäre es aber, das Ganze dann als Eigentumswohnung zu betrachten und zu sagen, na ja, wenn ich keine Vergleichsfaktoren habe, dann gehe ich halt über Liegenschaftszinssätze und Mieten. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass meine Theorie, die ich jetzt mal aufstelle, und damit gebe ich jetzt auch den Ball zurück dann an dich in den Vorgarten, in den virtuellen, wenn man schon keine Vergleichsfaktoren ableiten kann, weil die Objekte einfach nicht vergleichbar sind, wie mache ich das dann mit der Ableitung von Mieten?
Ja, gute Frage.
Und okay, dann schiebe ich nur, wenn die so gut war, Anne, dann schiebe ich noch eine Frage hinterher. Und wie mache ich das dann erst mit dem Liegenschaftszinssatz?
Also, bei den Mieten ist es tatsächlich so, das ist ganz abenteuerlich in Gera, aber eigentlich nicht abenteuerlich. Es gibt einen Mietspiegel, der per...
Was war denn das für eine... Also, das ist abenteuerlich, aber eigentlich nicht abenteuerlich, weil es gibt einen Mietspiegel.
Das ist abenteuerlich in Beantwortung deiner Frage, weil ich kann antworten, aber so abenteuerlich ist es tatsächlich eigentlich gar nicht, weil es gibt einen Mietspiegel, hey. Und dieser Mietspiegel sagt im Intro Folgendes, dass, verstehe ich zwar nicht ganz, aber naja, die Lage innerhalb Geras keine Rolle spielt, tatsächlich. Und zwar ist der Mietspiegel so herbeigeführt, dass du Basiswerte hast für die Baujahre und für die Größen der Wohnungen. Und dann hast du wohnwertmindernde und wohnwerterhöhende Bedingungen, sage ich jetzt mal. Da gibt es einmal die in der Ausstattung für die Wohnung und einmal die für die Lage selbst. Und die habe ich mir hergenommen und habe tatsächlich mit diesem Mietspiegel eine, meiner Meinung nach, für die Stadt Gera erzielbare marktübliche Miete berechnet. Mhm. Und tatsächlich bin ich auch der Meinung, das ist ja auch nicht ganz unerheblich, ein Mietmarkt ist vorhanden. Ne? Die Frage ist halt, wie gesagt, nur... Kann ich die Vergleichspreise, die ich mir irgendwo herziehen würde, dahin abstellen? Mhm. Oder ist es nicht plausibler zu sagen, okay, ich habe einen Mietmarkt, ich gebe einen Ertrag?
Okay, also verstehe ich soweit. Jetzt frage ich mich allerdings wieder was anderes. Und zwar, für welche Arten von Wohnungen sind denn jetzt die Mieten im Mietspiegel abgeleitet? Also, das ist ja ein Mietspiegel, der sich wahrscheinlich nach 558 BGB bemisst und dementsprechend ja einem Ableitungsmodell folgt. Richtig?
Ja.
So, und jetzt stelle ich mir an der Stelle die Frage, gilt das überhaupt für eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus?
Ich verstehe, was du meinst. Tatsächlich differenziert der Mietspiegel nochmal an der Anzahl der Wohneinheiten im Objekt. Also meiner Meinung nach könnte ich das durchaus daran abstellen, ja.
Okay. Und berücksichtigt dann der Mietspiegel auch eventuelle Sondernutzungsrechte oder zum Beispiel auch ja die Gartennutzung an der Stelle?
Nicht im Mietspiegel direkt. Damit bin ich dann andersrum gegangen.
Okay.
Das ist nämlich tatsächlich in dem Moment so, dass wir ja eine WEG haben, die nur aus zwei Parteien besteht. Also wir haben tatsächlich 50-50, zumindest von den Miteigentumsanteilen. Mhm. Und es gibt im Aufteilungsplan sogar, also das war da auch wieder ein bisschen besonders, weil eine richtige WEG-Struktur gibt es natürlich auch nicht, ne? Habe ich ein Gartengrundstück, das wirklich hälftig geteilt ist, mit einer jeweils zugeordneten Gartenfläche.
Ja, okay. Wenn du jetzt aber sagst, eigentlich passen diese Mieten jetzt nicht ganz so und ich muss sie anpassen.
Doch, doch. Einspruch. Habe ich nicht gesagt.
Okay, dann bin ich sehr gespannt. Also sie passen?
Ja, sie passen.
Auch wenn du also sie noch sachverständig anpassen musst?
Ich habe sie sachverständig abgerundet tatsächlich und habe einen kleinen Schnaps runtergenommen, habe gesagt, den ungeraden Wert, den es tatsächlich dann gegeben hat, den habe ich dann abgerundet und habe das gut begründet.
Okay. Und was hat dich denn jetzt dann davon abgehalten, einer anderen Regelung. Ihr merkt, Leute, wir waren in einem Argumentationsseminar.
Ich kann hier nur verlieren.
Es geht ja darum, dass ja grundsätzlich zur Ableitung der Marktdaten, die Immowert V, ja immer sagt, zum Beispiel bei der Marktanpassung, ne, im Sachwertverfahren oder auch im Liegenschaftszinssatz, dass die Marktdaten der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden herangezogen werden kann. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, die sich wiederum stellt, worauf hast du denn deine Kaufpreisselektion gestellt? Nur im Hinblick auf das Stadtgebiet Gera oder möglicherweise auch auf andere ähnliche Bodenrichtwertzonen mit ähnlichen Verhältnissen?
Berechtigte Frage und guter Punkt. Daran habe ich tatsächlich nicht gedacht. Muss aber jetzt sagen, wenn ich mir das jetzt als Herausforderung nehmen würde, dann würde mir jetzt auch zunächst keine Gemeinde einfallen, wo ich adaptierbare Preise herbekommen könnte. Es sei denn, ich fange wirklich ausführlich an zu recherchieren. Ne? Also es gibt ja dann noch in den Softwareanbietern Vergleichspreisspannen, die veröffentlicht werden, die man dann würdigen kann. Das habe ich auch gemacht tatsächlich. Aber so in dieser Konstellation ist es halt meiner Meinung nach wie vor sehr schwierig, weil Wohnungseigentum in so einem ländlichen Gebiet, ja, wir reden hier, glaube ich, vom Bodenrichtwert 19 Euro.
Ja, bin ich auch wieder bei dir. Und weil ich ja möchte, also genauso wie, oder weil wir ja möchten, ja, dass es genau hier um diese Feinheiten geht.
Ja.
Habe ich mal eine andere Frage an dich. Wenn wir jetzt mal auf die Miete gucken, und ich bin immer noch der Meinung, dass es mit der Ableitung der Mieten sehr, sehr schwierig wird und nachher mit dem Liegenschaftszinssatz noch schwieriger, ja. Aber kannst du dich erinnern, welchen Einfluss die Anzahl der Wohnungen in einem Gebäude auf die Miete nach dem Geraner Mietspiegel hat, beziehungsweise hatte?
Geraner Mietspiegel. Mit einem Zuschlag oder einem Abschlag auf den Basiswert?
Ja, genau. Und zwar mit welcher Begründung? Wenn nicht mehr als 9 Wohnungen je Treppeneingang eine Rolle spielen, glaubst du, dass dann damit auch zwangsläufig, was ja also rein faktisch betrachtet richtig wäre, weil 2 sind ja nun mal nicht mehr als 9, dass das trotzdem berücksichtigt ist?
Ja. Tatsächlich. Okay. Weil wenn ich mir den einleitenden Satz der Stadt Gera überlege, dass man sagt, okay, rein theoretisch kann ich stadtgebietsübergreifend, und wir reden hier immer noch von einem Stadtteil der Stadt Gera, das ist ja auch nochmal wichtig, also wir sind nicht im anderen Landkreis, das kann hier ja auch mal relativ schnell passieren, nicht erheblich ist, und ich mir überlege, dass es durchaus durch die Anbindung an nahende Stadtteile einen Mietmarkt gibt, und ich auch tatsächlich sachverständig die Karte ziehen würde und sage, okay, ich kenne die Mietmarktkinder doch sehr gut. Ich bin der festen Überzeugung, das ist vermietbar zu diesem Preis. Finde ich schon, dass das ausreichend berücksichtigt wurde. Ich verstehe, dass dieser Abschlag natürlich, oder dieser Zuschlag ist es ja in dem Moment dann mehr, darauf abgestellt ist, dass ich halt eine Wohnung in einem Dreifamilienhaus nicht mit einer Blockwohnung vergleichen kann, wo ich jetzt 20 Wohnungseingänge
habe. Ja, muss ja nicht, aber es wird ja schon ein Sechsfamilienhaus reichen.
Ja, durchaus.
Also das heißt, deine Theorie ist, zwischen einem Zweifamilienhaus und einem Sechsfamilienhaus ist kein Unterschied.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, und ich glaube, du möchtest jetzt hören, dass ich sage ja.
Nee, aber es geht ja darum, letzten Endes das herzuleiten. Und zwar ist mir ja an der Stelle jetzt mal wichtig, diesen Denkprozess, der ja auch bei uns noch nicht abgeschlossen ist, diesen Denkprozess, der stattfindet, einfach auch mal mit den Hörerinnen und Hörern zu teilen, weil es halt kein richtig und kein falsch gibt. Also ich will damit ja nicht sagen, nur weil ich einen anderen Denkansatz habe, dass deiner falsch ist. Aber ich für mich stelle fest, also als allererstes, wenn ich mir den Mietspiegel von Gera angucke, dann ist das kein qualifizierter, sondern einfacher Mietspiegel. Da sollten wir vielleicht nochmal anderweitig drüber diskutieren, was das eigentlich bedeutet und wie viel Wert das dann hat am Ende des Tages. Aber in allererster Linie heißt es, dass es nicht unbedingt nach streng wissenschaftlichen Kriterien zustande gekommen ist, was dann wiederum bedeutet, es würde sich eher erklären, warum man sagt, ja, die Lage innerhalb von Geras ist egal. Ja, und wenn man jetzt mal die von dir beschriebene Lage mit, weiß ich nicht, unterm Haus oder so vergleicht, du merkst, ich bin mittlerweile... Hörst du den
Mietspiegel auf, ja.
dann ist das natürlich schon ein Unterschied. So.
Ja.
Und mein Gedanke ist dann, dass für die Heranziehung des Mietspiegels sehr wahrscheinlich eben nicht solche Wohnungen einen Einfluss gespielt haben.
Weil, das muss man auch sagen, das stimmt, die also die Mieten, die letztendlich in diesen Mietspiegel reingeflossen sind, ja meistens von Genossenschaften kommen, ne? Und nicht von Privatvermietern.
Und jetzt, pass mal auf, wird ein Schuh drauf. Das ist nämlich grundsätzlich das Problem bei Mieterhöhungsverlangen bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Dann hast du nämlich immer das Problem, wenn du Mieterhöhungsverlangen von Ein- und Zweifamilienhäusern hast, dass du sie in der Regel nicht mit dem so ohne weiteres mit Mietspiegel begründen kannst, weil die Basis eine ganz andere war.
Jetzt habe ich aber eine Frage.
Da-dum.
Da-dum. Lerneffekt. Zack, zack. Jetzt ganz einfach ausgedrückt. Das ist ja mein Fall. Ich habe den ja bearbeitet und ich kann jetzt eins sagen. Mit deinem, was unterm Strich steht, fühle ich mich sehr wohl. Und bin der festen Überzeugung, dass das tatsächlich auch so am Markt erzielbar, realistisch wäre. Ich habe schon mal einen Gera gemakelt und ich bin ja jetzt hier schon eine Weile unterwegs. Wenn ich jetzt, wie soll ich sagen, wenn der Weg dahin fraglich ist, das Ergebnis aber plausibel und ich nichts anderes habe, woran ich mich festhalten kann.
Das ist Gutachten grundsätzlich trotzdem falsch.
Cool. Aber das Ergebnis ist richtig. Machen wir jetzt?
Ja, also, und da, oh, jetzt holst du aber hier einen Klugscheißer-Modus raus. Also, wir sind ja grundsätzlich im Werkvertragsrecht. Ja?
Ja.
Das heißt, wir stehen ja jetzt mal, ich sag mal, Handwerkern gleich. Ja? Und wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne ein schwedisches Designregal kaufen. Von einem Handwerker. Ja?
Ach so, ich dachte von Kallax.
Nein, von einem, ja, da komme ich gleich noch drauf. So, von einem Handwerker. Und der Handwerker bietet dir ein weiß lackiertes schwedisches Designregal an für 999 Euro. Und du sagst, cool, das ist es. Ist es dir dann egal, ob er das einfach vorher beim IKEA gekauft hat oder ob er es selber gebaut hat?
Das ist schwierig, weil du weißt, ich bin IKEA-Passionist.
Aber am Ende des Tages, weißt du, um da die Kurve zu kriegen, ja, der Vergleich ist jetzt nicht ganz sauber, aber auch ein Gutachten, was einen identischen Wert enthält, kann ja auch falsch sein. Nämlich, wenn die zugrunde liegenden Annahmen falsch sind. Am Ende des Tages regt sich keiner auf, weil der Wert, der dann rauskommt, richtig ist. Aber wir waren ja auf einem Argumentationsseminar auch, weil man ab und an mal seinen Gutachten vor Gericht vertreten muss. Oder, wie du jetzt gelernt hast, möglicherweise in einer gutachterlichen Stellungnahme. Und dann musst du das auch begründen können. Und dann spätestens fliegt es auf, dass deine Begründung falsch ist. Selbst wenn du dann, also der im Rahmen des Werkvertragsrechts, hat ja der Abnehmer ein Recht auf ein mängelfreies Werk. Selbst dann wärst du verpflichtet, die Mängel zu beseitigen, auch wenn am Ende gar nichts anderes rauskommt.
Verstehe ich. Und ich finde gerade diesen Lerneffekt hier ultra cool, der in dieser Folge entsteht. Ich finde, das sollten wir öfter machen. Auch wenn das
irgendwie nur, weil wir ausnahmsweise mal vorbereitet sind.
Nee, ich schwitze gerade wie verrückt. Wahrscheinlich für jede mündliche Prüfung. Ja, aber in einer Sache bin ich noch nicht ganz fein, tatsächlich. Ich weiß, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe auch die Ursächlichkeit. Und prinzipiell bin ich ja auch jemand, auch wenn ich das ja noch nicht sehr lange mache, dass ich alles, was ich in dieses Gutachten reinschreibe, begründen kann. Mhm. Ja, deswegen mache ich sehr, sehr ungern, auch wenn du manchmal nicht drum rumkommst, pauschale Abzüge irgendwo. Ich hab mal ein Gutachten von einem Kollegen gesehen, habe ich schon ein paar Mal erzählt, das Haus habe ich dann auch gekauft, und einfach mal 25% zack, abgezogen worden. Und warum? Modernisierungsinstandhaltungsstau. Mir war es Laterne, weil ich habe den niedrigen Preis bezahlt. Ja, also meiner Meinung nach, den Verkäufer hätte es irgendwie auffallen müssen.
Wie dem siehst du, und danach war das Gutachten offensichtlich nicht so ganz richtig mit dem pauschalen Abzug.
Ich bin zufrieden.
Aber das verschweigen wir jetzt, weil es zu deinem Vorteil war. Ja.
Exakt. Nein, aber nochmal. Ich habe eine, reden wir mal über die Fakten herbei. Ich habe ein Wohnungseigentum in Gera zu bewerten. Punkt. Es ist eine vermietbare Wohnung. Punkt. Ich möchte im Ertragswertverfahren arbeiten, weil ich anhand diverser Modelle und eines nicht qualifizierten Mietspiegels Daten ableiten kann. Punkt. Bin der Meinung, auch die Preisbildung passt. So. Jetzt gehe ich hin und sage, gut, jetzt nehme ich mir den Mietspiegel der Stadt Gera, der faktisch erstmal diese Wohnung nicht ausschließt. Macht er nicht, weil er sagt alle Stadtteile und prinzipiell auch alles in Einheiten, weiß ich nicht, bis 9 ist halt dann schöner, ab 9 ist nicht so schön. So, und jetzt wende ich diesen Mietspiegel an und bin sogar mit dem Ergebnis zufrieden. Warum muss denn das per se falsch sein, auch wenn ich der Meinung, also ich gebe dir recht, es ist nicht ganz elegant, den Mietpreis eines Wohnungseigentums in einem Zweifamilienhaus daraus abzuleiten. Aber wo ist es faktisch falsch? Weil nirgendwo steht, dass ich das damit nicht darf.
Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass es falsch ist. Ich habe nur gesagt, also du kannst, natürlich kannst du es machen. Ich habe nur gesagt, dass wir möglicherweise das Heranziehen in diesem Fall dieses, ich sag mal, sehr optimierungsbedürftigen Gerinamidspiegels eine Rolle spielt. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel den Mietspiegel angucke, dann steht da einfach nur drin, besonders wohnwerterhöhende Merkmale sind unter anderem Bad mit Wanne und Dusche, Mietergärten.
So. Ich finde das plausibel.
Ja, oder Maisonette-Wohnung. Ja, das ist alles plausibel. Aber meine Frage war ja eingangs, wenn du dich erinnerst, eine andere. Warum bist du den Weg gegangen, dann ein Verfahren zu wählen, wo du dann, nachdem wir jetzt ja die Mieten diskutiert haben, vielleicht auch noch den Liegenschaftszinssatz diskutieren müssten? Und bitte hast nicht gesagt, okay, ich nehme mir lieber vergleichbare Objekte vielleicht aus vergleichbaren Gemeinden, erweitere meine Abfrage, weil da doch die Chance ist, dass du viel weniger anpassen musst.
Weil, also erstens, ehrlicher Moment, bin ich auf die Idee nicht gekommen. Zweitens, glaube ich nicht, dass ich welche finde. Weil dann ist es so ein typisches Beispiel, wo du dich an irgendwas klammern musst. Und das war mir näher zu klammern tatsächlich.
Na, das Hauptproblem, glaube ich, ist ja, dass jeder Gutachterausschuss seine Datenbank hat. Und ich sag mal, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie ist euer Gutachterausschuss räumlich strukturiert? Ist der nur für die Stadt Gera, ne?
Nee, das ist Stadt Gera, Landkreis Greiz und Landkreis Altenburg.
Okay, genau. So. Und du hast aber die Selektion nur auf die Stadt Gera bezogen.
Ja, und dann halt diesen Gera Nord, also diesen Großraum, wo sich das dann befinden wird.
Wenn du das nicht vorher ausprobiert hast, ja, mal zu sagen, okay, was war das, 17 Euro Bodenrichtwertzone oder was?
19.
19, ja, wow, top Lage.
2 Euro, was macht das aus?
Dann hättest du ja mal tatsächlich gucken können, was kommt aus anderen Bodenrichtwertzonen aus vergleichbaren Gemeinden hervor. Und wenn das auch nichts gewesen wäre, dann hättest du ja eine viel saubere Begründung auch gehabt, zu sagen, warum das nicht geht. Ja, also du bewegst dich ja grundsätzlich mit der Bewertung auf sehr, sehr dünnem Eis. Und das ist nicht das dünne Eis der Liebe, ja, so auf dem man da hingleiten kann, sondern, wie du in einem anderen Fall mitbekommen hast, ist da eine Gegenseite, die sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Und das musst du begründen können. Und mein Gedanke ist immer, je mehr du über faktische Daten, also über Kaufpreise, also du weißt, das Vergleichswertverfahren ist eh mein Lieblingsverfahren, ableiten kannst. Und je weniger du anpassen musst, desto besser wird es dann nachher auch mit der Wertermittlung und der Akzeptanz der Wertermittlung. Mal abgesehen davon, dass du damit gleich dann auch das erschlägst mit der Müller von nebenan, hat sein Haus für gleiche für 50.000 Euro mehr verkauft und solche Geschichten, ne? Ist es das eine. Ja, also du hast im Prinzip dann Mieten, die musst du dir sehr, sehr ausführlich herleiten. Man könnte jetzt natürlich noch hingehen und könnte sagen, okay, ich nehme jetzt noch eine Sprengnetter-Miete. Die habe ich auch definiert. Ja, genau. Aber was hast du mit der Miete gemacht?
Ich habe damit die andere Miete plausibilisiert.
Okay. Die Miete von Sprengnetter zum Beispiel bezieht sich ja immer auf auf eine Wohnung im, ich habe es nicht mehr im Kopf,
glaube ich.
Dritten Obergeschoss eines 10-Familienhauses mit 70 Quadratmeter Wohnfläche. So. Und dann muss man da, weiß ich nicht, für eine 1-2-Familienhausnutzung irgendwas immer bummelig um die 10% kann man da so als grobe Richtgröße aufschlagen. Es gibt ja diese 3x5% Regel, die ich da mal irgendwie mutig erstellt habe, dass ich gesagt habe, okay, ich habe im Prinzip 3 Aspekte. Das ist einmal der soziale Abstand. Das ist einmal die ausschließliche Nutzung eines Gebäudes. Und einmal eine Gartennutzung. Und aus den 3 Konstellationen, wenn ich jedes Mal 5% Aufschlag gebe, dann komme ich ungefähr damit hin. Und wenn ich jetzt quasi sage, ich habe nicht ich habe ein freistehendes Zweifamilienhaus. Ja, das heißt, ich habe einen sozialen Abstand zu den Nachbarn. Ich nutze es zwar nicht allein, ja, aber ich habe die Erdgeschosswohnung, das heißt, ich kann den Garten nutzen. Dann habe ich 2x5%, ungefähr 10% Aufschlag, so als ganz grobe Daumengröße. Ja. Und damit kann ich das dann zum Beispiel plausibilisieren. Das ist vollkommen richtig. Ja, ich kann mir auch aus der OnGeo-Transaktionsdatenbank beziehungsweise aus den OnGeo-Daten natürlich auch dann entsprechend nochmal eine Miete, Bestandsmiete holen. Ja, ist auch möglich. Und darüber kann ich das dann plausibilisieren. Das heißt, was halt schwierig ist, ist es nur auf dem Mietspiegel abzuleiten aus meiner Sicht, sondern zu sagen, wenn ich schon so schwache Daten habe, dann muss ich wirklich mehrere Quellen bemühen und dann muss das untereinander stimmig sein. Und das nächste, was dann ja noch kommt, wäre der Liegenschaftszinssatz, wo man sich fragen muss, nach welchem Modell ist der denn abgeleitet? Und dann ist nämlich das Wichtigste, was für Mieten, also was für Erträge, lagen denn dem Ableitungsmodell des Liegenschaftszinssatzes zugrunde? Waren das auch solche Mieten oder gibt es die vielleicht auch für ein- und Zweifamilienhäuser?
Marktüblich.
Ja, genau. Ne? Also, und das glaube ich, das ist immer so ein Punkt, wo ich sage, ich finde in dem Fall, ich bin ja frei in der Verfahrenswahl. Mhm. Und dann finde ich zum Beispiel, hätte man die Möglichkeit, hier cool zu plausibilisieren über zwei unabhängige Verfahren. Ne, ich mache das immer total gerne. Also zum Beispiel zu sagen, ich gucke nochmal, ob ich Vergleichsfaktoren finde aus vergleichbaren Lagen und guck, ob ich darüber auch eine Plausi hinbekomme. Ja, warum? Weil in der Argumentation nachher zum Gutachten. Selbst wenn jemand sagt, ja, Herr Bayer, Frau Brackhoff, Ihre Mietansätze sind irgendwie komisch, weil sich ausnahmsweise mal jemand damit ausgekannt hat oder so, dann kannst du immer noch sagen, ja, das ist in Ordnung. Aber, und dann kommen wir wieder zum Punkt, meine Annahmen sind deshalb plausibel, weil ich aus vergleichbaren Lagen, vergleichbarer Regionen Kaufpreise gefunden habe, die das Ganze bestätigen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel auch immer ein Grund, warum ich sage, grundsätzlich finde ich es, wenn es irgendwie geht, sinnvoll zwei Verfahren zu führen, nicht, weil dann die Immobilienbewertung genauer wird oder sonst was. Ihr wisst auch, ich bin ja nicht so ein Fan von dieser Gewichtung, so wie man es dann in Sprengnetter Prosa zum Beispiel macht. Da finde ich die Wichtungsanteile, die dann ja aus dem Sachverständig wieder abgeleitet werden, irgendwie ein bisschen spooky. Aber trotzdem, wenn ich zwei verschiedene Verfahren habe und die nicht als mehr als 10% voneinander abweichen, dann habe ich das vielleicht aus zwei ganz unterschiedlichen Quellen. Vielleicht bin ich einmal, ich sag mal, nach den Vergleichsobjekten vom Gutachterausschuss oder aus der OnGeo-Transaktionsdatenbank gegangen und auf der anderen Seite nach Mieten- und Liegenschaftszinssatz von Sprengnetter beispielsweise. Und dann habe ich zwei ganz unterschiedliche Quellen genommen und beide kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Und dann, finde ich, wird ein richtig cooler Schuh draus.
Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin gerade ein bisschen glücklich. Ich finde, wir haben also eine richtig, richtig gute Lernkurve hinbekommen. Ist damit verbunden, dass ich, wie gesagt, echt geschwitzt habe. Aber letzten Endes
das Gutachten, weil ich noch mal überarbeiten muss.
Nein, darüber reden wir gleich. Nein, off record dann. Nein, aber ich muss sagen, ich finde, es hat nochmal so richtig gut verdeutlicht, dass so ein Ansatz, wo ich jetzt wirklich hier felsenfest hingegangen bin und gesagt, hey, ich habe ja einen Mietspiegel, was willst du denn? Ne? Dass das mir am Ende dann auch mit völlig begründeten Annahmen widerlegt werden kann oder zumindest kritisch hinterfragt werden kann. Ja, wie gesagt, ob das dann am Ende trotzdem richtig ist, was ich gemacht habe oder ich das gut vertreten kann. Das ist, glaube ich, immer die Kunst an der Sache, weil es durchaus eine Situation gibt, da wirst du irgendwo eine Annahme treffen müssen. Ja, weil es gibt ja nicht für alles Daten. Das ist einfach leider auch gerade im ländlichen Raum so. Aber die Annahme, die ich getroffen habe, dann wirklich so vertreten zu können, dass es im Zweifelsfall eine Partei, die was dagegen hat, verstehen und nachvollziehen kann. Ich finde, das ist was, das fand ich im Seminar letzte Woche sehr gut. Und B, das finde ich, hast du heute sehr, 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 sehr gut rübergebracht. Und ich glaube, das war jetzt mal wirklich so eine Folge, wo man auch anhand meines Gehirns dann nachvollziehen kann, was ich für eine Lernkurve gerade hatte. Wobei ich ja, wie gesagt, eigentlich mal der Meinung war, dass ich auch aus der Ausbildung gegangen bin mit genau so einem Anspruch. Also, dass ich jeden Punkt, den ich in meinem Gutachten verwende, zumindest deswegen mag ich manchmal nicht, wenn ich so automatisierte Marktanpassungsfaktoren habe. Du verstehst, glaube ich, was ich meine, weil ich nicht weiß, wo die herkommen. Ne? Also, dann nehme ich das nicht. Aber, was ich jetzt gerade gelernt habe, das heißt, wenn ich denke, ich habe Daten, selbst dann habe ich die wahrscheinlich noch nicht genug hinterfragt. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich werde mich jetzt einschließen und werde mein Gutachten überarbeiten. Oder zumindest die Begründung nochmal ein wenig anpassen. Weil ich glaube nach wie vor, das Ergebnis ist richtig. Der Weg dahin vielleicht ist er noch ein bisschen zu dünn.
Umso wichtiger, ja, gilt heute, was wir immer sagen, geht raus in die Welt und bewertet.
Und denkt zumindest, dass ihr es richtig macht. Das ist schon mal eine große Hilfe.
Lassen wir das heute mal so stehen. Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Bis dann. Ciao.
Euer ImmoMag2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Eine Studie der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen zeigt, dass die CO2-Emissionen bei Neubauten im Schnitt 2,4 Mal höher sind als bei Sanierungen. Selbst eine effizientere Nutzung kann das nicht ausgleichen. Untersucht wurden 19 Sanierungsprojekte. Die grauen Emissionen, also die CO2-Belastung durch Baumaterialien und Bauprozesse, sind dabei bis zu 2/3 niedriger als beim Neubau. Je früher eine Sanierung erfolgt, desto größer ist der klimatische Vorteil. Die DGNB empfiehlt, den Gebäudebestand zu erhalten und klimagerecht zu modernisieren. Die Studie soll als Grundlage für die künftige Ausrichtung von Bau- und Klimapolitik dienen. Das war euer ImmoMag2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.